Detektor FM. Zurück zum Thema.
Wenn einer Widersprüche kann, dann Dietmar Wischmeier. Als erklärter Radiomann findet der Satiriker Fernsehen zum Beispiel eigentlich zu behäbig, ist aber trotzdem regelmäßig in der Heute-Show zu sehen. Mit Menschenansammlungen hat das auch nicht so, aber trotzdem stellt er sich auf Bühnen vor eine immer größer werdende Anzahl von ihnen, denn die lieben seine bissigen Beobachtungen und Kommentare zu allem zwischen AfD und IS. Und auch mit dem Internet verbindet Wischmeier nicht die ganz große Liebe, aber mein Kollege Markus Engert hat es trotzdem geschafft, sich mit ihm über dieses und andere Wischmeiersche Hassphänomene zu unterhalten. Und er hat ihn als erstes gefragt, warum er eigentlich nicht twittert.
Ey, bitte, was? Warum bohre ich mir kein zweites Loch in den Arsch? Warum? Also warum twitter ich nicht? Was ist das denn für eine bescheuerte Frage? Ja, ich glaube, seitdem Peter Altmaier twittert wie ein fickender Hamster, ist, glaube ich, dieses Medium komplett uncool bis zum geht nicht mehr.
Aber Ihnen entgehen so Perlen wie Erika Steinberg.
Ja, das habe ich aber am anderen Tag in der Zeitung auch gelesen. Also ganz normal in der Totholz-Version. Also warum soll ich da extra für twittern? Schon gar nicht als Follower von Erika Steinberg.
Werden Sie die eigentlich vermissen, die Steinberg?
Nein, die werde ich nicht vermissen. Die taucht ja auch einfach nur ganz wenig auf. Also ich glaube, bevor dieses Bild, das sie weitergeleitet hat, durch die Medien ging, habe ich jahrelang von der gar nichts gehört. Ich bin allerdings auch nicht im Verein der Vertriebenen des Ostens oder wie das heißt.
Aber das kann man ja noch ändern.
Ja, kann man da eintreten, auch wenn man nicht vertrieben wurde?
Ich ahne, dass die fleißig aufnehmen, ja. Aber ich will es eine Behauptung jetzt. Um kurz bei der Union zu bleiben, die Angela Merkel war ja für Leute wie Sie lange eine sichere Bank. Das ist ja gerade auch irgendwie flöten gegangen, ne?
Das will ich nicht sagen, weil sie isoliert sich ja an allen Ecken. Also man weiß ja nicht, wird sie von den Europäern geschlachtet oder von der eigenen Partei? Das ist ja nochmal die große Frage. Sie wird immer mehr, ja, wie Katharina die Große, ist ja auch ihr Vorbild. Die hängt ja, soweit ich weiß, hängt das bei ihr im Kanzleramt, das Bild von Katharina der Großen. Ist ihr Vorbild. Also sie isoliert sich selbst vom Volk, von der Partei, macht einsame Entscheidungen. Also es wird spannend.
Aber dass sie so plumpe, ungelenke Entscheidungen trifft oder sich nicht irgendwie argumentativ rechtfertigen kann oder vielleicht auch ein bisschen Haltung zeigt und so, erleben wir zumindest in den letzten Wochen doch ein bisschen anders, oder nicht?
Naja, da gibt es, glaube ich, sogar einen Namen für dieses Syndrom, wenn man sich als Gruppe komplett isoliert und gegenseitig in seinem Irrweg bestätigt. Es gibt so ein psychologisches Phänomen, das, glaube ich, in der Parteizentrale da nicht, aber im Kanzleramt mittlerweile auch aufgetreten ist.
Kürzlich haben Sie in einem Interview mal gesagt, die Politiker sollen Sie doch bitte mit ihrem moralischen Gelaber in Ruhe lassen und jetzt zitiere ich, einfach ihren verfickten Job machen.
Ja, bin ich auch.
Haben Sie Politiker als Freunde?
Nein. Ich glaube, ja, aber andersrum wird da, glaube ich, ein Schuh raus. Ich glaube, Politiker haben gar keine Freunde. Also schon gar kein Parteifreund ist ja ein anderes Synonym für Feind. Und ob die Freunde haben, ich weiß es nicht, dazu kenne ich zu wenig von denen, aber ich glaube, es ist schwer, also für mich zumindest wäre es eher sowieso schwer, als jemand, der dauernd über Politik schreibt, auch einen Politiker als Freund zu haben. Und ich wäre mir nie sicher, ob er mich nicht benutzt. Also irgendwie hat man immer so einen Verdacht bei Politikern.
Und auch wegen Schere im Kopf, ob ich dem jetzt eins reinwürgen kann.
Ja, das hätte ich, ja genau, das natürlich auch. Wenn er ein Freund wäre, wäre man natürlich gehandicapt. Aber ich hätte ihm auch nie so nicht so vertrauen können, weil ich denke, er will irgendwas von mir, was ich noch nicht weiß, aber was irgendwann kommt.
Haben Sie Mitleid mit Politikern? In der Causa Beck hatten wir ja kürzlich die Debatte wieder, wir alle viel zu hart mit unseren Politikern um.
Also mit Volker Beck habe ich tatsächlich überhaupt null Mitleid. Weil das ist ja einer von diesen Hypermoralisierenden, der dann plötzlich selber auf diese falsche Bahn gerät. Nein, ich habe kein Mitleid mit ihnen. Sagen wir mal so, ich habe Mitleid mit den vielen, vielen tausend ehrenamtlichen Politikern, die auf kommunaler und Kreisebene arbeiten, die ganz unpopuläre Sachen durchdrücken müssen, die in der Bund oder das Land verordnet hat, die sich unbeliebt machen in ihrem Freundeskreis, in ihrem Verein, in ihrer Nachbarschaft, weil sie Schulen schließen, weil sie irgendwas zusammenlegen müssen, weil sie sparen müssen, die Straßen nicht repariert werden, sich beschimpfen und sie können da nichts für und machen das alles unentgeltlich. Also mit denen muss man schon Mitleid haben. Es werden ja auch immer weniger.
Kommen wir mal zurück zu Ihnen, die Sache mit Ihrem Tagebuch, die kommt ja so richtig nicht in Gang.
Woran liegt das? Das ist ja sehr freundlich ausgedrückt. So richtig nicht in Gang, kann man sagen, weil ja noch gar kein Eintrag da drin ist.
Seit 22.01.2015.
Ja, vielleicht lässt man das als Monument so stehen und macht was ganz anderes.
Da könnten ja soziale Netzwerke Ihnen eigentlich die Arbeit abnehmen, oder? Gelegentlich mal was reinschreiben?
Nein. Und dann von anderen volllabern lassen.
Ja, zum Beispiel.
Ja, das könnte man natürlich machen. Es gerade hat mir Olli Welke angerufen und sagte, wir haben das Größte erreicht, wir haben einen Shitstorm in der britischen Boulevardpresse aufgelöst.
Wie das denn?
Es gab eine Brexit-Strecke in der Heute-Show. Ich kam am Schluss dieser Strecke vor als jemand, der den Engländer erklärte, im Hörsaal. So. Engländer hässliche Frauen, die würden als in Italien nicht mal als Mann durchgehen und so weiter. Und das hat er eine englische Zeitung aufgegriffen, hat es ins Netz gestellt und dann natürlich einen Shitstorm ausgelöst. Wollen wir überhaupt mit diesen Menschen in einer EU sein? Bei YouTube kann man sich das angucken. Da
können Sie mit der Last leben, dass Sie jetzt den Brexit befeuern, weil die glauben, die Deutschen denken alle so.
Ich bin mir gar nicht sicher. Es gibt ganz unterschiedliche. Der Engländer ist ja nicht so schlecht, wie man denkt, ja. Der hat nicht nur Humor, sondern versteht auch, wenn andere einen fiesen Humor haben. Es gibt genauso viele Leute, die da auch sagen, naja, es stimmt eben nicht, dass die Deutschen keinen Humor haben. Sie sind genauso eklig wie wir selbst.
Das Jahr 2016 zeichnet sich bisher ja im Wesentlichen dadurch aus, dass es den Unfug von 2015 irgendwie einfach weiter fortführt. Für Leute wie Sie, die jetzt von der menschlichen Dummheit leben, nicht so zufriedenstellend, oder?
Weil keine originelle Dummheit auftaucht? Da bin ich sicher, dass ich da nicht lange warten muss. Da kommt sicherlich noch was.
Der Erfinder der E-Mail, Peter Lustig, Umberto Eco, Roger Willemsen, David Bowie, sogar Achim Menzel, also zugeschlagen hat das erste Quartal schon ganz ordentlich. Ne?
Ja, Umberto Eco, da ist relativ viel passiert, das stimmt schon.
Ja. Wen werden Sie am meisten vermissen?
Umberto Eco.
Tatsächlich?
Ja. Achim Menzel. Ja. Ich habe nichts gegen Achim Menzel, ist ein total netter Kerl gewesen. Also ja. Wir haben uns häufig in Cottbus getroffen, wenn da war ich auch ein großer Freund von Olli Kalkofe. Aber so inhaltlich, sagen wir mal, das, was er sozusagen als Teil der Menschheit, da würde ich Umberto Eco. Es ist, man hat das Gefühl, je älter man wird, desto mehr der Leute, die einen begleitet haben durchs Leben, sterben. Das ist natürlich eine bisschen ein Blick aus der Warte des Alters heraus. Ich glaube, 15-Jährige haben nicht das Problem.
Wenn als Take Dead sich aufgelöst hat. Oder?
Aufgelöst, aber die haben sich nicht in die Luft gesprengt.
Ja. Für die kam das vermutlich aufs Gleiche raus. Sagen Sie mir, wie arbeiten Sie eigentlich? Laufen Sie mit einem Notizbuch in der Tasche rum? Oder?
Das wäre schön, wenn ich das machen würde. Das würde mir wirklich helfen. Ich habe das schon mal versucht mit Notizbuchen, mit Diktiergerät. Das hilft alles nicht. Ich bin zu faul dazu. Ich denke da nicht dran. Also das unmittelbare Erleben ist so stark, dass ich es nicht aufschreiben möchte, weil dadurch verliert es ja auch wieder was. Das ist ja sozusagen die Heisenbergsche Unschärfe-Relation des Witzigseins. Ja.
Aber wir wissen doch alle, wie unzuverlässig das menschliche Gedächtnis ist.
Ja, das ist klar. Aber die Erinnerung macht auch viel aus dem. Wie ich arbeite, wenn mir etwas einfällt und ich schnell genug bin und das also gerade noch meinem Kurzzeitgedächtnis entreißen kann, dann schreibe ich mir tatsächlich auf. Passiert nicht so oft.
Kann man das lernen, was Sie machen? Also dieses zugespitzt auf Widersprüche?
Ja, das ist wirklich der handwerkliche Teil. Also man muss ein Talent dafür haben, glaube ich, das Absurde sehen zu wollen und zu können. Also das glaube ich schon, dass das nicht jeder hat. Aber dann das Handwerkliche daran ist, wie kann ich die Fallhöhe vergrößern? Also wie kann ich es noch weiter treiben, noch zuspitzen? Mir ist neulich angefallen, da gab es ja in Schleswig-Holstein diese Diskussion mit einem Schweinebraten als Zwang der deutschen Kultur in Kita, Kantinen und so weiter. Da ist die Zuspitzung, die mir eingefallen, man müsste eine ganze Vergrämungsspeisekarte machen. Wie kann man Ausländer welcher Couleur auch immer vergrämen? Also Schweinebraten, Kotelett, natürlich für alle Muslime. Die Sinti und Roma kann man ja durch Pferdewurst abschrecken. Deutsche wahrscheinlich einfach, indem man außen ein Schild dranhängt, hier gibt's nur ausländisches Bier. Was?
Wie finden Sie eigentlich Franz Josef Wagner?
Der ist natürlich nicht besonders verletzend, ne? Ja, ist wie die, wie soll ich das sagen, ist es wie Liebe ist. Das ist ja auch so eine absurd, völlig nullwitzige Kolumne in der Bild-Zeitung.
Der hat mal in dem Film gesagt, die Leute denken, der hat das so einfach und schreibt da immer sowas hin, aber er müsse ja jeden Tag die ganzen Zeitungen lesen und das haben Sie kürzlich auch gesagt. Und da dachte ich, vielleicht haben Sie beide ja mehr gemeinsam, als Sie so denken.
Ich will es ihm mal unterstellen, dass er nicht gelogen hat. Ich glaube, er hängt einfach nur in der Paris-Bar ab in Charlottenburg. Und ich glaube, dafür muss man nicht so viel lesen. Ich glaube, ich könnte es mit weniger Lesen schaffen, die Kolumne zu schreiben.
In Ihrer Neujahrsansprache haben Sie gesagt, reißt euch zusammen. Und später noch hinzugefügt, glaube ich, verdammt nochmal, haben Sie das Gefühl, die Deutschen halten sich an die Ansage?
Also bisher nicht. Einmal sind ja alles Zöliakie-Simultanten, ja, Simulanten. Die haben ja irgendwie, die regen sich über jeden Scheiß auf. Die sind Hysteriker in einer unglaublichen Zuspitzung. Es ist völlig egal, was passiert. Wie man die Musik zu lange aufdreht, die Hundeleine 2 Zentimeter zu lang ist während der Anleihenpflicht, während der Brut- und Setzzeiten oder was auch immer es alles geregelt gibt in diesem Scheißland. Es regt sich jemand drüber auf. Und wenn man den Menschen die Gelegenheit, und das würde ich tatsächlich der Politik immer vorwerfen, wenn man den Menschen ein Tor öffnet, wo er sich nervig aufregen kann, dann beschreitet er diesen Weg.
Wobei ja alle immer sagen, im Ausland ist noch schlimmer, egal was das Ausland jetzt eigentlich sein soll.
Ausland ist eine Gegend, die mir gänzlich unbekannt ist. Ja. Ich glaube, in Holland, dass ich ein bisschen in den Niederlanden, ist es wesentlich lässiger. Das ist also in Italien, Frankreich auch. Wo es noch schlimmer sein soll, was die Zuspitzung bürokratisches Regelwerks haben, das fällt mir in Nordkorea natürlich ein.
Sie haben ja noch was anderes gesagt in Ihrer neuen Ansprache, was ziemlich kluges sogar.
Wer hätte das gedacht? Ja, ich muss mir rausgerutscht sein.
Das kann ja jedem mal passieren. Ja. Unseren Mitmenschen nicht die Wahrheit zu sagen, gehört zu den Grundwerten des menschlichen Zusammenlebens. Wir müssen alles tun, um das zu erhalten.
Ja, da habe ich ja vorhin auch schon gesagt, das ist halt der höfliche Umgang miteinander. Das ist ja eine ständige Distanzunterschreitung, was wir treiben. Es würde ja keinem unserer Gattung, weiß ich, irgendeiner Vorstufe des Menschen eingefallen sein, so eng aufeinander zu leben, ohne sich gegenseitig den Kopf einzuschlagen. Die natürliche Form des Hominiden sind ja so eine Gruppe von 12 bis 25 Leuten und die haken dann so 53.000 Quadratkilometer in etwa.
Sind Sie denn froh, dass mit der AfD jetzt eine politische Kraft erstarkt, die das ja gar nicht lang fackelt und direkt in die Tat umsetzt?
Ich habe bisher noch nichts gesehen, was die in die Tat umgesetzt haben.
Nicht die Wahrheit sagen, aus der Mauer auf der Maus ausrutschen und dann...
Die AfD, ich bin ja froh, dass sie jetzt in die Landesparlamente eindrückt. Das ist auf jeden Fall der richtige Schritt. Letztendlich ist es, hat die AfD natürlich auch recht, ist es ein demokratischer Prozess. Sie ist eine zugelassene Partei, die das Recht hat, sich zur Wahl zu stellen. Sie wird gewählt, alles ganz normal. Auch das ist ein wahnsinniger, blöder Aufreger. Dass die in den Landesparlamenten sich sehr stark an die politischen Gewohnheiten des Systems abmühen muss, das haben ja solche Vorläufer wie DVO und Republikaner gezeigt. So einfach ist das halt nicht, weil das ist ganz, ganz dicke Bretterbohren da. Auch gerade als Opposition. Und bisher als Forderungen, die auch nicht weitergegangen sind, als sie vielleicht sogar eine einleuchtende Forderung war. Aber irgendwas von Umsetzung habe ich bei denen noch nicht beobachtet.
Dankeschön.
Bitteschön.
Der Satiriker Dietmar Wischmeier war das im Gespräch mit meinem Kollegen Markus Engert. Dietmar Wischmeier ist derzeit mit seinem alten Kompagnon Oliver Kalkofe lesenderweise in der Republik unterwegs. Das Programm trägt den schönen Titel Die Arschkrampen, das Leben ist eine Deponie. Und die nächsten Termine in Wesendorf und Magdeburg sind schon ausverkauft, aber es gibt noch Tickets, unter anderem für den 26. April in Salzwedel, für den 28. in Kloppenburg und 29. April in Verden. Und im Mai steht dann noch sowas an wie Bielefeld, Bremerhaven und Wolfenbüttel auf dem Tourplan für Dietmar Wischmeier. Mehr Infos und natürlich das ganze Interview zum Nachhören finden Sie wie immer auf detektor.fm.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.